Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Das Befragen und Hinterfragen von Traditionen ist eigentlich Teil der DNA von Theologie. Und zwar nicht obwohl, sondern gerade weil man ja immer zu tun hat mit den gleichen Schriften, die sich nicht ändern. Und wenn in einer Gesellschaft es vermehrt Debatten gibt über Rassismus, und zwar auch differenzierte Debatten mit unterschiedlichen Perspektiven, dann ist es eigentlich nur folgerichtig für eine wissenschaftliche Disziplin, dass die dann auch beginnt, ihr Verhältnis zum Thema Rassismus zu hinterfragen. Rassismus, kritische Theologie. Ist inzwischen mehr als nur Schlagwort, sondern wissenschaftlicher Anspruch. Wo dieser Ansatz inzwischen steht und wie inzwischen über Rassismus geredet wird im Kontext von Kirche, darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit Alena Höfer. Die ist evangelische Theologin, hat promoviert über transkulturelle Theologien und arbeitet beim Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen. Frau Höfer, ich stelle jetzt mal folgende These auf. Wer sich als gläubiger Christ bezeichnet oder gläubige Christin, der oder die sieht sich durch die damit verbundenen Glaubenssätze oft als immun gegen Rassismus und hat deswegen vielleicht auch Schwierigkeiten, über Rassismus in Kirche zu sprechen. Ist da was dran?
Das glaube ich auf jeden Fall. Also erst einmal würde ich sagen, dass struktureller Rassismus überall in Gesellschaft und somit auch in Kirche vorherrscht. Kirche hat eben nur die besondere Herausforderung, dass wir uns auf bestimmte ethische, christliche Werte verständigt haben, die wir in unserer Gemeinschaft leben wollen. Und das führt dazu, dass viele Menschen und auch strukturell Kirche lange Zeit ausgeblendet hat, dass Rassismus auch natürlich in Kirche existiert.
Und das hat sich aber geändert?
Ich glaube schon. Ich glaube, seitdem Rassismus als Thema gesellschaftsfähiger geworden ist, hat Kirche begonnen, sich damit auseinanderzusetzen. Nach meiner Beobachtung ist sie noch ganz am Anfang. Sie hat ist erste Schritte gegangen. Es gibt erste Programme, es gibt erste Überlegungen, es gibt Landessynoden, das heißt hohe Gremien in der Kirche, die sich anfangen, damit auseinanderzusetzen. Es gibt Sensibilisierungen, es gibt Trainings, aber das ist noch ganz am Anfang. Ich glaube, was Kirche aber mittlerweile gut verstanden hat, ist, dass Rassismus nicht nur im Konnex zu Rechtsextremismus gedacht werden kann, sondern dass Rassismus überall in unserer Gesellschaft ganz tief verankert ist und dass wir das thematisieren müssen.
Würden Sie denn sagen, das ist etwas, was auf der Ebene, ich sage jetzt mal, von Leitungsgremien angekommen ist, oder ist es auch angekommen bei den Menschen, die sozusagen die viel zitierte Basis von Kirche bilden?
Ich würde sagen, sowohl als auch ist es angekommen, als auch noch nicht angekommen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich, sowohl von den unterschiedlichen Gremien und Strukturen. Evangelische Kirche ist ja eingeordnet in unterschiedliche Landeskirchen, das heißt unterschiedliche Regionen, die sind auch unterschiedlich weit. Und wenn wir uns die Basis angucken, dann gibt es ganz tolle Gemeinden, die sich auf den Weg gemacht haben, rassismuskritische Kirche zu werden. Und es gibt die Gemeinden, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben.
Sie haben im Juni 2021, wenn ich mich nicht irre, einen Blog-Eintrag veröffentlicht zum Thema anti-asiatischer Rassismus im Kontext von Kirche. Und Sie schreiben da, finde ich, einen ganz interessanten Satz: In vielen Diskussionen zum Thema Rassismus seien die Erfahrungen asiatischer bzw. asiatisch gelesener Menschen lediglich Nebenschauplatz. Ohne dass ich jetzt selbst davon betroffen wäre, ich würde fast vermuten, das ist im Wesentlichen aber immer noch der Fall, oder?
Ja, auf jeden Fall. In Kirche und gesellschaftlich wird über anti-asiatischen Rassismus und im Übrigen über viele andere Formen von Rassismus wenig gesprochen. Der Hauptdiskurs läuft eigentlich an dieser Binarität zwischen Weiß und Schwarz sein, wobei man auch nochmal darüber eigentlich nochmal differenzieren müsste, was eigentlich Schwarz sein heißt, weil das so ja das Gängigste ist, was wir, wenn wir uns mit Rassismus beschäftigen, im Kopf haben. Wenn wir uns aber tiefer damit beschäftigen, dann wird schnell deutlich, es gibt gemäß der rassistischen Logik viele Gruppen, die dazwischen verortet worden sind. Und dann wird es eigentlich spannend, weil diese Gruppen häufig unsichtbar gemacht worden sind. Dadurch, dass es dann recht komplex wird, weil diese Gruppen einerseits natürlich selbst viele Rassismen reproduzieren und rassistisch zum Beispiel gegenüber schwarzen Menschen sind und gleichzeitig aber auch selbst eine Form von Rassismus erfahren.
Sie haben es gerade selbst gesagt, über Rassismus wird inzwischen anders gesprochen, als das vielleicht noch sogar vor 5 Jahren der Fall war. Also das Bewusstsein ist gestiegen, deutlich gestiegen, ist zumindest meine Wahrnehmung. Was würden Sie sagen, wie sehr hat sich dieses gestiegene Interesse auch bemerkbar gemacht in Ihrer wissenschaftlichen Disziplin, nämlich der Theologie, also in Ihrem Fall der evangelischen Theologie?
Ich würde sagen, man sieht es zum Beispiel an Veröffentlichungen in Zeitschriftenartikeln. Da gab es in den letzten Jahren einige Zeitschriften, die Rassismus, Rassismuskritik zum Thema gemacht haben. Es gibt immer mehr Publikationen, die Rassismus kritisch arbeiten und das mit in die Theologie hineinnehmen. Es ist aber weiterhin noch so, dass Publikationen im deutschsprachigen Raum noch recht verhalten sind. Das sieht anders aus in anderen Ländern, wenn wir zum Beispiel nach Großbritannien schauen, wenn wir in die USA schauen, nach Südafrika, da gibt es ganz andere Kontexte und da sind die entsprechenden Theologien und Überlegungen sehr viel weiter aus meiner Sicht.
Also würden Sie denn sagen, Theologie, also hierzulande ist in erster Linie immer noch eine weiße Theologie, die andere Impulse nur selten und wenn, dann vielleicht auch nur unter Widerständen rezipiert?
Ich würde sagen, ja und nein. Wenn wir insgesamt auf die Theologie schauen, dann würde ich sagen, ja, das stimmt. Wenn wir uns zum Beispiel die Curricula der Theologiestudierenden anschauen, dann ist es vor allem eine weiße, aufklärerische, aus meiner Sicht auch noch sehr männlich dominierte Theologie, die gelehrt wird. Aber es gibt natürlich auch die Orte, an denen sich das aufbricht. Ich zum Beispiel komme aus der interkulturellen Theologie und interkulturelle Theologie ist heutzutage gar nicht mehr ohne das Stichwort postkoloniale Theorie zu denken. Und da geht es immer auch darum, globale Perspektiven einzubringen, auch zu fragen, naja, wie hängt jetzt eigentlich Mission und Kolonialismus zusammen? Wie war das eigentlich geschichtlich, das aufzuarbeiten? Und diese Arbeit, die die interkulturelle Theologie schon lange tut, das ist etwas, was wir auch in Deutschland schon auch als Schatz haben, der aber in der Gesamttheologie noch nicht breit genug wahrgenommen worden ist. Ich erlebe es aktuell eher so, dass gesagt wird, dass diese ganzen globalen Themen um Postkolonialismus, um Rassismuskritik und so weiter der interkulturellen Theologie zugeschustert werden. Mhm. Und die anderen Disziplinen dann sagen, ah, das hat nichts mehr mit uns zu tun. Aber das kommt so langsam, dass zum Beispiel auch eine Bibelauslegung, also die exegetischen Fächer sagen, ah, wir können auch mal darüber nachdenken, was bedeutet eigentlich eine postkoloniale Perspektive für unser Tun in der Exegese. Mhm. Das gibt es an einzelnen Stellen schon.
Okay, das interessiert mich tatsächlich. Es ist ja so, dass klar, je nach kulturellem Bezugspunkt lesen sich natürlich Bibeltexte ganz unterschiedlich. Das ist ja erstmal eine banale Erkenntnis, aber welche Rolle spielt das im theologischen, wissenschaftlichen Diskurs in Deutschland, dass man eben solche Sachen auch in den Diskurs, in die eigene Forschung, in die eigene Debatten mit einbringt, wie andere Menschen die Bibel lesen?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. In Deutschland sind wir ja sehr stark geprägt von der historisch-kritischen Exegese. Mhm. Und damit bin ich auch groß geworden und ich sehe da große Vorteile, das auch weiterhin zu tun. Es gibt nur eine Herausforderung, nämlich, dass die historisch-kritische Exegese weniger den Kontext und andere Kontexte und kontextuelle Theologien mit in den Blick genommen hat. Und es ist zum Beispiel, um mal einen Namen zu nennen, der sehr bekannt ist, Rasia Sugitaraya, kommt aus Indien, der gesagt hat, ja, und wir lesen die Schrift aber ganz anders und legen sie ganz anders aus aufgrund unserer Kontexte. Und dass es dann zu so einer Hierarchisierung gekommen ist, nämlich zu sagen, die historisch-kritische Exegese, das ist die objektive, die wahre Exegese, wo wir die wahren Erkenntnisse kriegen. Und die anderen kontextuellen Exegesen, ja, die sind ein bisschen darunter, die sind ein bisschen subjektiver. Und aus meiner Sicht müssen wir dahin kommen, zu sagen, naja, sie sind gleichwertig und es sind unterschiedliche Zugänge, die uns in Summe eben ein ganzes Bild von Bibelauslegung geben und auch zeigen, dass es manchmal nicht die eine Bibelauslegung gibt und nicht die einen Erkenntnisse gibt, sondern dass wir immer auch voneinander lernen und ja in einem reflektierenden Prozess darüber sind, was eigentlich die Schrift ist und was sie uns sagen will.
Ist das auch schon eine Form von institutionellem, ich sag jetzt mal, Rassismus, dass man das Gefühl hat, wir hier, also nicht wirklich wir, ne, aber Sie verstehen mich, lesen die Bibel, wir gründen das auf eine Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsene Wissenschaft und natürlich gucken wir halt auch, wie die anderen so ein bisschen die Bibel lesen, aber so ganz ernst nehmen wir es eigentlich nicht. Ist das so?
Ich würde sagen, rassistische Ideologie schwingt da immer mit mit drin. Letztendlich geht es um die, also wissenschaftlich um die Frage von epistemologischer Macht. Also wer hat eigentlich die Entscheidungsmacht zu sagen, was Wissen ist? Es gibt häufig eine Unterscheidung zwischen Wissen und Erfahrung und das ist letztendlich aus meiner Sicht schon eine rassistische Unterteilung, zu sagen, der Westen hat das Wissen und die anderen haben die Erfahrung und mit westlichen Analysemitteln kann dann die Erfahrung analysiert werden. Und ich finde es ganz schön, in der Wissenschaft auch zu sehen, dass es ganz unterschiedliche Disziplinen gibt, die das versuchen aufzubrechen. Das funktioniert vor allem unter dem Stichwort der Dekolonialisierung von Epistemologien, das heißt von Verständnissen, was eigentlich Wissen ist. Und deutlich zu machen, dass eben nicht nur das aufklärerische, westlich geprägte, weiße Wissen das Wissen ist, was vermeintlich objektiv ist, sondern dass es ganz unterschiedliche Vorstellungen von Wissen und Ansätze von Wissen gibt.
Was ist denn mit den vermeintlich großen Denkern der Theologie in Deutschland, in deren Werken sich Passagen finden, die man heute als rassistisch interpretiert? Müsste man die kritischer lesen? Tut man das vielleicht auch schon?
Auf jeden Fall müssen wir das. Das ist Teil rassismuskritischer Theologie aus meiner Sicht. Ich würde sagen, es ist nur ein Teil. Und da ist einerseits wichtig, immer danach zu fragen, ja, was ist denn der Kontext? Was sind die Prägungen der Personen? Weil da ist es mir immer wichtig zu sagen, wir sind alle rassistisch sozialisiert. Das ist alles, diese Strukturen sind in uns drin. Und aus denen heraus haben Menschen damals entsprechende Theologien geschrieben und verfasst. Das ist auf der einen Seite zu berücksichtigen. Und auf der anderen Seite ist in der gegenwärtigen Rezeption, ja, besteht die Notwendigkeit, das offenzulegen und zu sagen, diese Aussagen sind rassistisch, die müssen wir überdenken, die müssen wir revidieren und neue Formen von Theologie finden. Das bedeutet drittens aus meiner Sicht aber nicht, dass wir jetzt sagen, die Tradition der deutschen Theologinnen, da müssen wir jetzt einen Abbruch schaffen und die dürfen wir nicht mehr rezipieren, die dürfen keine Bedeutung mehr haben, sondern wir müssen sensibel damit umgehen. Das ist genau das gleiche Thema, wenn wir uns mit dem Thema Antisemitismus beschäftigen, zum Beispiel mit Luther und sein Verhältnis zu den Juden und so weiter. Da sagen wir ja auch nicht, wir rezipieren Luther jetzt nicht mehr, sondern es geht darum, sensibel und kritisch zu sein, geschichtsbewusst zu sein, mit diesem Erbe, das wir haben.
Rassismus ist das eine, aber es gibt ja auch noch etwas, was man intersektionale Diskriminierung nennt, also die Verbindung oder Überkreuzung mehrerer Diskriminierungsebenen. Welche Rolle spielt denn das inzwischen in wissenschaftlichen Debatten, im theologischen Diskurs?
Eine sehr große. Intersektionalität wird auch in Theologie und in Kirche immer weiter benannt. Und es ist eben die Realisierung, dass wir Rassismus, Klassismus, Sexismus, das sind diese drei großen Ismen, nicht losgelöst voneinander denken können. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie Frauen dann zum Beispiel schwarze Frauen Theologie betreiben. Das sieht man zum Beispiel an der womanistischen Theologie, die aus den USA kommt, die eben eine dezidiert schwarze feministische Perspektive in die Theologie einbringt und damit ja die Erfahrungswelt schwarzer Frauen mit in die Theologie hineinträgt und dadurch nochmal eine ganz wichtige theologische Perspektive und auch Glaubensperspektive einträgt. Das finde ich ganz wichtig.
Die evangelische Theologin Alena Höfer war das im Gespräch über rassismuskritische und interkulturelle Theologien. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.